Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.
Hallo zusammen, willkommen beim Podcast vom Öko-Institut. Hier dreht sich alles um Klimapolitik, Nachhaltigkeit und wie wir unsere Zukunft lebenswert gestalten können. Wenden bitte heißt, es wird Zeit für den Wandel zu einem umweltfreundlichen Lebens- und Wirtschaftsstil und zwar am besten schnell und konsequent. Und dabei sind die Energie-, Mobilitäts- und Rohstoffwende super wichtig, damit wir die planetaren Grenzen nicht sprengen. Ich bin Nadine Kreuzer, Moderatorin und Journalistin und wie immer mit dabei Mandy Schossig. Sie leitet die Kommunikation beim Öko-Institut.
Ja, hallo auch von mir. Heute geht es in unserer Folge um den Emissionshandel, auch genannt European Emissions Trading Scheme. Das sage ich nie mehr, nur noch kurz ETS. Und er soll dafür sorgen, dass die Emissionen in Energieerzeugung, Industrie und Luftfahrt sinken. Doch wie erfolgreich war der Emissionshandel bislang und was kommt mit der nächsten Reform auf uns zu? Darüber sprechen wir mit unserem Kollegen Jakob Greichen, Experte für europäische Klimapolitik. Hallo Jakob, schön, dass du da bist.
Hallo Mandy, hallo Nadine.
Herzlich willkommen, toll, dass wir dich als Experten heute hier dabei haben. Ja, da fangen wir doch gleich mal an, denn wenn wir dich schon hier haben und das aus gutem Grunde, dann gehen wir mal aufs Thema Emissionshandel. Du beschäftigst dich damit seit Jahren. Warum eigentlich? Was fasziniert dich daran?
Im Grunde genommen, seitdem ich im Öko-Institut bin. 2004 habe ich angefangen und da waren gerade die Vorläufer des Emissionshandels und schon da war das natürlich ein Thema. Das ist das zentrale Klimainstrument der EU und war auch sehr erfolgreich bisher, die Emissionen in den betroffenen Sektoren zu reduzieren.
Und in den 20 Jahren, da ist ja auch unheimlich viel passiert. Gibt es da was, wo du denkst, ah, das war total spannend damals, 2008, 10, 12? Erinnerst du dich an was?
Also inhaltlich hat er natürlich sehr viele Häutungen gemacht. Der Emissionshandel heute hat nur noch bedingt viel mit dem von 2005 zu tun. Woran ich mich noch sehr erinnere, ist, am Anfang war so komplette Fragezeichen, wie sich überhaupt der Preis bildet, wovon es abhängt. Ich erinnere mich noch, dass irgendwelche Newsletter dann über die Regenfälle in Spanien berichteten, weil das die Stromproduktion aus Wasser beeinflussen, deshalb den Emissionshandelspreis beeinflussen könnte. Von so sehr kleinteiligen Analysen sind wir mittlerweile dann doch entfernt.
Aber das sind Fragezeichen, die sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen. Und wenn wir jetzt die Bürgerinnen und Bürger fragen, das ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema. Deswegen sind wir froh, dass wir dich heute nochmal hier haben, dass du uns das ein bisschen näher nochmal erklärst. Und du hattest sogar mal, Mandy, die Herausforderung, den ETS auf Französisch zu erklären.
Ja. Wann war das denn? Ich habe auch meine Beziehung mit dem ETS, als ich bei einer großen Umwelt-NGO angefangen habe. Sehr lange her mittlerweile, hat mich meine damalige Kollegin und jetzige Freundin Juliette im Vorstellungsgespräch gefragt, ob ich nicht mal diesen Emissionshandel auf Französisch erklären könnte. Und ich habe mein Bestes gegeben, würde ich sagen. Mich pepale ferment, non? Genau, also da gibt es schon sehr viele Fachbegriffe drin. Okay, das werde ich jetzt nicht wiederholen.
Okay. So, du könntest das wahrscheinlich in verschiedensten Sprachen erklären, oder Jakob?
Ja, auf Englisch natürlich sehr viel. Sehr viel unserer Arbeit ist auf Englisch. Auf Spanisch würde ich es mir auch noch zutrauen.
Wir wollen es erstmal auf Deutsch verstehen und deswegen gibt es für euch hier nochmal einen kleinen Überblick, bevor wir ans Eingemachte gehen.
Wer klimaschädliches CO2 verursacht, muss dafür bezahlen. Das ist die Grundidee des Emissionshandels. Er gilt als das zentrale Klimaschutzinstrument der EU. Seit der Einführung vor 20 Jahren wird in Europa darüber diskutiert, gestritten und reformiert. Das Instrument soll dafür sorgen, dass die Emissionen aus Energieerzeugung und Industrie später auch im Luft- und Seeverkehr deutlich reduziert werden. Wie erfolgreich der Emissionshandel, kurz EU-ETS, aber bislang war, ist unklar. Zwar konnte er zur Reduktion von klimaschädlichen Treibhausgasen beitragen, doch es bleiben offene Fragen darüber, welchen Anteil andere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Förderung von erneuerbaren Energien, daran haben. Aktuell wird über die Weiterentwicklung und Anpassung an die anstehenden Klimaziele diskutiert. Bleibt der Emissionshandel weiterhin wichtig für den europäischen Klimaschutz? Und welche Verantwortung haben die Nationalstaaten bei der Umsetzung des Systems?
Ja, vielleicht am Anfang, nimm uns noch mal so ein bisschen mit, was es überhaupt für ein Instrument ist. Also warum hat die EU den Emissionshandel 2005 eingeführt?
Also die Idee vom Emissionshandel ist ja, wenn man setzt auf politischer Ebene eine maximale Emissionsmenge, die die betroffenen Firmen in dem Fall ausstoßen dürfen, gibt aber nicht vor, wer jetzt wie viel emittieren darf, sondern sagt einfach, hier sind diese Emissionen und ihr dürft untereinander selber aushandeln, wer die jetzt kriegt und wer sie lieber reduziert. Das hat mehrere Gründe, warum der eingeführt wurde. Ein ganz pragmatischer: Umweltgesetzgebung kann man mit qualifizierter Mehrheit einführen. Das heißt, es muss nicht jedes einzelne Mitgliedsland zustimmen, was natürlich die Kompromissfähigkeit auch erhöht. Wenn ein Land weiß, es kann überstimmt werden, dann ist es eher bereit, Kompromisse einzugehen. Währenddessen eine CO2-Steuer, die auch diskutiert wurde, erfordert Einstimmigkeit. Da hätte jedes einzelne Land Nein sagen können und dann wäre sie nicht gekommen. Und weil das absehbar nicht realistisch war, eine CO2-Steuer wurde schon allein deshalb der Emissionshandel eingeführt. Er hat natürlich auch andere Vorteile. Also ein Emissionshandel steuert die Emissionen, eine Steuer steuert den Preis, wie sie schon sagt. Aber wenn es so aus Umweltperspektive darum geht, eine Emissionsmenge zu begrenzen, dann ist ein Emissionshandel sicherer, aber wir wissen dann natürlich nicht, welcher Preis sich bilden wird.
Aber um das nochmal zu verstehen, es gibt diese Obergrenze der Emissionen, diese sogenannte Cap, also die Obergrenze der Menge, und dann bekommen bestimmte Länder oder bestimmte Sektoren Zuteilungen. Vielleicht kannst du einfach nochmal ganz kurz erklären, wie er überhaupt genau funktioniert.
Das hat sich sehr gewandelt über die verschiedenen Phasen des Emissionshandels. Mittlerweile ist das alles EU-weit gleich geregelt. Ein Teil dieser Emissionsmenge der Zertifikate wird an Industriebetriebe vergeben, eine freie Zuteilung, und die können sie dann nutzen oder verkaufen. Das sind insbesondere Industrien, wo man Sorgen hat, dass sie wegen einem CO2-Preis zu sehr belastet werden und dann nicht mehr im globalen Markt mithalten könnten. Und der andere Teil, der größere Teil, wird versteigert. Da kriegt jedes Land eine gewisse Menge an Zertifikaten, die sie dann versteigern müssen. Und es wird auf einer zentralen Auktionsplattform für alle Mitgliedsländer werden diese Zertifikate versteigert.
Dann wurden ja nach und nach mehrere Bereiche mit reingenommen, also Luftverkehr zum Beispiel oder auch der Seeverkehr. Was waren das für wichtige Schritte und wann war das?
Also der Luftverkehr ist 2012/13 dazugekommen, der Seeverkehr jetzt erst letztes Jahr, 2024. Die Idee ist halt gewesen, und das sieht man jetzt auch bei der Einführung als neuen Emissionshandels für Gebäude und Verkehr, dass man möglichst viele Sektoren in den Emissionshandel, die Bepreisung reinholen will, damit diese Lenkungswirkung einen größten Teil der EU-Emissionen erfasst.
Jetzt hast du schon den ETS2 gerade angesprochen, da kommen wir auch gleich noch zu, damit wir das auch nochmal richtig verstehen. Vielleicht ganz kurz nochmal, um diese Erklärrunde, diese erste abzuschließen, diese Einnahmen, die man ja dann bekommt durch diese versteigerten Zertifikate. Was passiert denn damit? Also wofür werden die genutzt?
Ein Teil der Einnahmen werden für zentrale EU-Fonds verwendet. Es gibt Modernisierungsfonds und Innovationsfonds. Damit soll die Transformation insbesondere in Emissionshandelssektoren finanziert werden. Und der Rest bleibt bei den Mitgliedsländern. Und die Mitgliedsländer müssen die dann für Klimazwecke verwenden. Ist allerdings relativ breit gefasst. Deutschland hat in den letzten Jahren ungefähr 18,5 Milliarden Euro pro Jahr eingenommen. Das ist allerdings nur ein Drittel aus dem ETS1 und zwei Drittel aus dem nationalen Emissionshandel, den wir ja noch parallel für die Nicht-ETS-Sektoren hier haben. Und die gehen in Deutschland in den KTF, den Klimatransformationsfonds, der so Sachen wie Gebäudeeffizienzmaßnahmen finanziert oder Elektrifizierung in der Industrie, aber auch so fragwürdigere Investitionen wie die Chipfabrik in Sachsen-Anhalt sollte darüber finanziert werden.
Und würdest du denn sagen, der Emissionshandel funktioniert?
Also was wir gesehen haben, die Emissionen aus den Sektoren vom Emissionshandel haben sich in den letzten 20 Jahren halbiert. Das ist natürlich eine richtige Erfolgsstory und ist auch ein steilerer Rückgang als in allen anderen Sektoren, die wir hier haben. Die Frage ist, ist das wirklich nur der Emissionshandel? Nein, ist es nicht. Wir haben über lange Zeit Preise gehabt, die waren eher so um die 10 bis 20 Euro pro Tonne CO2. Und das heißt, das ist relativ niedrig und damit kann man sehr viele Maßnahmen nicht begründen. Und parallel sind ja die erneuerbaren Energien sehr stark angestiegen. Und am Anfang war das pro Tonne CO2 sehr teuer. Da haben wir eher von mehreren hundert Euro pro Tonne geredet. Das ging natürlich nicht über den Emissionshandel, sondern über das erneuerbaren Energiengesetz und andere Fördermaßnahmen, die dafür gesorgt haben. Trotzdem würde ich sagen, der Emissionshandel hat schon auch dazu beigetragen. Also letztlich gibt es drei Mechanismen, wie ein Emissionshandel wirken soll. Das eine ist, es wird teurer, die Emissionen erstmal, aber es spiegelt sich dann natürlich auch im Strompreis nieder oder im Preis für Stahl. Das heißt, für die Kunden gibt es einen Anreiz, weniger zu verbrauchen. Der zweite ist, eine Firma wird bei der nächsten Investition sich überlegen, welche Folgen hat der CO2-Preis. Also baue ich lieber diese Art von Kraftwerk oder jene. Und da spielt natürlich so ein CO2-Preis über die nächsten 20 Jahre eine entscheidende Rolle. Lohnt sich das Investment überhaupt noch? Und das Dritte ist, wenn es verschiedene Alternativen gibt, und das ist gerade bei Strom natürlich sehr einfach, es gibt ein Gaskraftwerk, ein Kohlekraftwerk, nicht beide müssen laufen, welche schmeiße ich an, dann kann der CO2-Preis dazu führen, dass das klimafreundlichere benutzt wird und nicht das ohne CO2-Preis billigere. Also in dem Fall geht es um Kohle, Steinkohle versus Gas. Und gerade bei diesem Fuel Switch haben wir gesehen, dass der CO2-Preis eine ganz klare Rolle gespielt hat.
Du hast ja gesagt, es ist nicht nur der Emissionshandel dafür verantwortlich, dass wir dann wirklich weniger Emissionen haben. Du hast gesagt, niedrige Preise spielen eine Rolle im Emissionshandel selber und die erneuerbaren Energien. Was für Faktoren haben noch dazu beigetragen, dass wir auf dem Weg ja schon relativ weit sind?
Also man sieht, nach jeder Wirtschaftskrise, wir hatten die Lehman Brothers, wir hatten die Euro-Krise, wir hatten unsere Pandemie, Corona, dass die Emissionen in der Krise immer stark sinken. Danach erholen sich teilweise aber eigentlich nie wieder auf das Vorkrisenniveau, was einen Teil damit zu tun hat, dass ineffiziente und alte Anlagen, die sowieso schon gegen Lebensende waren, dann einfach nicht mehr reaktiviert werden, aber vielleicht auch, weil sich die Bedarfsmuster verändert haben. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, ist natürlich sehr schwer rauszurechnen, was war jetzt der Emissionshandel, was war die Krise. Und es gibt natürlich auch noch andere Fördermaßnahmen und Politiken. Wir haben Energieeffizienzstandards.
Und haben denn die Mitgliedstaaten nicht auch sowieso eigene Klimaziele? Also was spielt davon rein?
Also unter EU-Recht haben die Mitgliedsländer nur Klimaziele gerade für die Nicht-ETS-Sektoren, also alles, was nicht im Emissionshandel drin ist. Aber manche Länder, zum Beispiel Deutschland, haben sich auch nationale Ziele gesetzt, wo es dann halt eine gewisse Doppelung gibt. Also Deutschland hat ein nationales Emissionsziel, das umfasst sowohl den Emissionshandel als auch die Nicht-Emissionshandelssektoren. Und ist natürlich ein Anreiz für die Politik, in allen Sektoren Maßnahmen zu ergreifen.
Und wenn wir jetzt schon so ein nationales Instrument haben, aber andere EU-Staaten haben das eben noch nicht, und dann gibt es vielleicht jetzt diesen ETS2, auf den wir jetzt kommen, der sich dann ja auf Verkehr und Heizen bezieht, gibt es dann eine böse Überraschung für manche vielleicht, dass dann auf einmal alles schlagartig teurer wird?
Ja, da ist das nationale Ziel vielleicht gar nicht so entscheidend, weil Ziele kann man gern formulieren und dann ignorieren oder auch ernst nehmen. Das kennen wir ja leider. Wir haben in Deutschland, wie ich ja gerade schon mal gesagt habe, schon einen nationalen Emissionshandel für die Nicht-ETS-Sektoren, nämlich Gebäude, Verkehr und auch die restfossilen Brennstoffe in der Industrie. Das nennt sich Emissionshandel. Aktuell ist ein Festpreis, also eher eine CO2-Steuer. Das sollte in einen echten Handel übergehen. Und vom Preis wird der Sprung in Deutschland nicht so hoch sein, wenn dann der europäische ETS-2 kommen wird im Jahr 2027. Es ist noch gar nicht absehbar, wie hoch der Preis dann sein wird. Wir hatten vor einem Jahr oder zwei sehr hohe Preisprojektionen, da war noch sehr viel Unsicherheit drin. In den letzten Jahren sind die Emissionen in den Sektoren EU-weit stark gesunken, sodass die letzten Prognosen eigentlich davon ausgehen, dass wir einen relativ moderaten Preis haben werden. Das bedeuten könnte, dass in Deutschland tatsächlich man gar nicht sieht in den ersten Jahren.
Gut, da steigen wir später auf jeden Fall nochmal ein in den ETS2. Das ist ja nochmal ein eigenes Thema. Ich würde nochmal ganz kurz zurückkommen zum ETS1. Über den wir jetzt anfangs gesprochen haben. Wo hat denn das System versagt? Du hast ja jetzt gerade schon erklärt, da gibt es wirklich Fortschritte. Wir wissen an manchen Stellen nicht ganz genau, was davon die Rolle vom ETS ist. Aber wo sagst du, ja, da müssen wir eigentlich jetzt nacharbeiten?
Also im Grunde genommen haben wir 15 Jahre gebraucht, damit der ETS halbwegs funktioniert. Wir hatten so eine dreijährige Probephase von 2005 bis 2007. Und da war so ein Überschuss, dass dann gesagt wurde, die Zertifikate sind danach nicht mehr gültig. Dann ging der Preis auf 0 Euro. Da haben wir alle ganz viel gelernt. Das ist auch gar nicht so schlimm, weil noch niemand Erfahrung mit dem ETS hatte. Man wusste nicht, wie hoch sind die Emissionen genau und solche Sachen. Und dann der echte Kardinalfehler, der dann ab 2008 kam, war, dass man erlaubt hat, den Anlagenbetreibern CDM- und JI-Zertifikate zu kaufen. Also Emissionsminderungen aus Nicht-EU-Ländern, die sie dann unter dem Kyoto-Protokoll, unter der Klimarahmenkonvention gekauft haben und dann zu Hause anrechnen konnten. Und da kamen sehr viele, sehr billige Zertifikate in den EU-Markt mit oft gar keinem Klimanutzen, weil es halt doch keine Minderung woanders gab. Und dadurch gab es einen wahnsinnigen Überschuss an Emissionsrechten, weshalb der Preis halt bis 2020 sehr niedrig war. Und dann, nach vielen Reformen, wurde die sogenannte Marktstabilitätsreserve eingerichtet, die diesen Überschuss aufgesaugt hat und jetzt gelöscht hat. Und das sah man dann auch dann sofort im Preis, als die kam, dass der Preis von 20 auf 80 Euro hochgesprungen.
Jetzt bist du ja ganz nah dran an der aktuellen politischen Debatte rund um den EU-ETS und die Reformierung auch. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen. Was ist da gerade auf der Agenda und was sollten wir unbedingt wissen? Was sind da so aktuelle Wünsche, Forderungen?
Die aktuelle Emissionshandelsrichtlinie wurde vor ein paar Jahren diskutiert und regelt im Grunde genommen den Pfad bis 2030. So wurde sie diskutiert, so sind die Ziele gesetzt. Und während dieser Verhandlungen hat sich eigentlich noch niemand so ernsthaft überlegt, was passiert nach 2030. Jetzt sind wir im Jahr 2025. Eine EU-Gesetzgebung ist immer ein längerer Prozess. Es muss erst eine Folgenabschätzung geben, die irgendwelche Institute in der Regel schreiben für die Kommission. Dann macht die Kommission einen Gesetzesvorschlag. Der wird dann im Rat und Parlament diskutiert und beschlossen. Und dann muss er noch umgesetzt werden. Das heißt, wir sind gerade in dieser Hochlaufphase für den Gesetzesvorschlag für die Zeit nach 2030. Und da gibt es ein paar Knackpunkte, die auf alle Fälle angefasst werden müssen. Der größte ist wahrscheinlich, wie soll diese Emissionsmenge der CAP sich weiterentwickeln? Weil der aktuelle Pfad, wie der sich jedes Jahr reduziert, dazu führen würde, dass schon 2039 keine Emissionsrechte mehr übrig wären im ETS. Und das ist nicht wirklich realistisch und auch gar nicht notwendig, um das EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.
Bleiben wir doch gleich mal bei dieser CAP-Diskussion. 2039 sind alle Zertifikate alle. Das heißt, niemand emittiert mehr. Du hast ja gerade schon gesagt, ist nicht so wahrscheinlich. Ja. Wie würdest du es einschätzen? Wie sollte das anders ausgestaltet sein?
Die Emissionshandelsrichtlinie gibt eine Methodik vor, wie sich dieser CAP ändert jedes Jahr, wenn man sie nicht anfassen würde. Also wenn wir nichts tun würden, dann wäre halt 2039 der CAP bei null und dann haben vielleicht noch ein paar Firmen ein paar Zertifikate, aber kurz danach wären dann auch die Emissionen bei null, solange sich alle ans Gesetz halten. Das ist aber wenig realistisch, dass das so bleibt. Wir haben in der Vergangenheit alle zwei Jahre die Emissionshandelsrichtlinie angefasst. In der Zukunft werden wir das im Zweifelsfall auch tun. Und dieser Pfad wurde halt gesetzt, um das 2030-Ziel zu erreichen, nicht das 2040- oder 2050-Ziel. Und das ist gerade der Schritt, der EU-weit diskutiert wird, nämlich das 2040-Ziel. Und wenn das mal festgesetzt ist, muss man überlegen, was ist der Beitrag von Emissionshandel zur Erreichung dieses Ziels. Und um zu zeigen, dass diese CAP von null auch gar nicht inhaltlich Sinn macht, einfach mal so, wenn man sich anguckt, was dann an Restemissionen übrig bleibt und wer die kriegt, wenn der ETS 1 auf null ginge, dann dürften manche Sektoren, insbesondere die Landwirtschaft, 2040 mehr emittieren als heute. Und das ist natürlich völlig absurd. Auch die Landwirtschaft muss Richtung Klimaneutralität runtergehen und kann nicht unbegrenzt weiter Emissionen haben oder sogar steigern.
Und habt ihr Vorstellungen, wie der CAP dann angepasst werden muss?
Wir haben dazu tatsächlich gerade eine Studie veröffentlicht. Wir sagen jetzt nicht, er muss genau so angepasst werden, aber wir haben einfach mal geguckt, was steht in verschiedenen Szenarien drin, die sich Klimaneutralität für die EU bis 2050 angeschaut haben. Also welche Emissionsmengen kommen von welchen Sektoren bis 2050? Und relativ konsistent bleibt in allen Studien so um die 150 bis 200 Megatonnen Restemissionen aus Luft-, See-, Verkehr und dem stationären Emissionshandel. Das heißt, das ist so ungefähr der Anteil, den der ETS an den Gesamtemissionen noch haben sollte. Pi mal Daumen. Eine Möglichkeit, und die ist wahrscheinlich die einfachste, wäre zu sagen, wir verändern diese CAP-Verlauf, also wie sich die Obergrenze jedes Jahr ändert. Aktuell wird sie immer um 4,4% des Basiswerts von 2005 geändert. Das heißt, es geht jedes Jahr so einen festen Schritt runter und wenn man 10 Jahre 4,4% runtergeht, dann landet man halt 44% niedriger und dann sind wir schon bei null im Jahr 2039. Man könnte diese jährliche Reduktion einfach den Prozentsatz ändern und dann würde es entsprechend langsamer gehen. Bis 2035 sehen wir noch kein echtes Problem, weil die Emissionen im Emissionshandel konsistent unter dem CAP gewesen waren, sind. Seit 15 Jahren sind eigentlich die Emissionen immer unter dem CAP gewesen. Und wir gehen davon aus, dass es auch in den nächsten Jahren noch so weiterlaufen wird. Aber irgendwann nach 2035 dreht sich dann die Situation. Das heißt, das ist was muss man sich angucken. Es muss aber nicht heute jetzt sofort passieren. Man muss auch nicht übervorsichtig schon 2031 das anfassen.
Jetzt haben wir viel über den CAP, also diese Obergrenze, gesprochen. Was ist noch aktuell in der Diskussion?
Ja, das nächste große Thema ist die Einbindung von Negativemissionen in den Emissionshandel. Negativemissionen heißt, man filtert über irgendeine Form CO2 aus der Luft und speichert sie permanent. Das wäre dann sozusagen ein Ausgleich für eine Tonne, die man emittiert. Und der Standardweg, den wir natürlich kennen, ist, ein Baum wächst, nimmt das CO2 aus der Luft und wenn man dann das Holz nicht verbrennt oder verbrennt und die CO2-Emissionen dann unter der Erde speichert, das nennt man Carbon Capture and Storage, dann hat man das CO2 aus der Luft rausgeholt und gespeichert.
Aktuell klingt erstmal gut.
Aktuell dürfen Anlagen schon CCS machen, nämlich ein Zementwerk oder ein Kohlekraftwerk kann die CO2-Emissionen abscheiden aus dem Schornstein und unter die Erde pumpen, dann wird dafür kein Emissionszertifikat benötigt, weil es ja keine Emissionen gibt. Das CO2 geht nie in die Atmosphäre. Der nächste Schritt ist halt diese Negativemission. Ich nehme das CO2 aus der Atmosphäre und speichere es. Es ist natürlich nicht so leicht, wie es klingt. Bei allem, was auf Biomasse beruht, haben wir die Frage, woher kommt die Biomasse, also das Holz, ist das tatsächlich nachhaltig oder führt das zu vermehrten Emissionen, zum Beispiel aus dem Waldsektor? Dann gibt es natürlich ganz viele Senken, die sind nicht permanent, also statt das CO2 unter der Erde zu speichern, forste ich einen Wald auf, das ist natürlich auch gut aus ganz vielen Gründen, aber beim nächsten Waldbrand ist das CO2 wieder in der Luft oder der nächsten Dürre, wir haben Klimawandel, ist das CO2 wieder in der Luft und dadurch haben wir halt nicht diese Senkenfunktion. Und das, was wahrscheinlich am härtesten und zusätzlichsten ist, heißt Direct Air Capture und Carbon Storage. Da wird chemisch das CO2 aus der Atmosphäre rausgefiltert mit sehr viel erneuerbaren Energien, Strom und unter die Erde gepresst. Da hat man am wenigsten Konflikte zu Landnutzungssektor, zu Biomasseverfügbarkeit. Aber diese Technologie gibt es nur in kleinen Pilotanlagen bisher und bis da Mengen produziert werden, die tatsächlich relevant sind auf der Größe des EU-Emissionshandels, das fehlt noch ganz schön viel.
Und würdest du sagen, man soll dann diese Negativemissionen aus der CO2-Entnahme überhaupt nicht einbeziehen in den Emissionshandel oder nur unter bestimmten Bedingungen?
Permanente Negativemissionen kann man, glaube ich, ziemlich gut einbeziehen. Also gerade CCS mit Biomasse aus nachhaltigen Quellen oder Direct Air Capture. Wichtig ist halt, dass man, wir nennen das Like-for-Like-Principle hat. Also eine Tonne Öl, die ich verbrenne, das sind harte Emissionen, die sind in erster Näherung für immer, für viele tausend Jahre in der Atmosphäre. Das darf ich nicht mit unsicheren oder nicht permanenten Senken ausgleichen. Sondern das Wichtige ist, meine Senke muss die gleichen Anforderungen und Kriterien erfüllen, wie die Emissionen, die ich dafür ja erlaube. Insofern würde ich nicht sagen, nein, das können wir nicht machen. Ich glaube, CDA, Negativemissionen im ETS, ist ein richtiger Schritt. Ich glaube nicht, dass der bis 2040 von der Menge her schon sehr relevant sein wird. Also das ist ein Teil des Puzzles und es wird bestimmt nicht nur eine Antwort geben, wie der ETS reformiert wird, aber ich glaube nicht, dass es der wichtigste Baustein wird.
Dann gibt es die schöne Begrifflichkeit International Carbon Credits. Das musst du uns unbedingt nochmal erklären, aber soweit ich verstanden habe, sind das Emissionszertifikate aus dem Ausland, die in unseren Emissionshandel reinkommen. Was genau steckt dahinter und ist das gut?
Nein, es ist nicht gut. Soweit ist die Antwort schon mal ganz leicht. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass einer der Hauptprobleme des frühen Emissionshandels war, dass wir diese Unmengen an internationalen Zertifikaten hatten, die für 15 Jahre den Preis ruiniert haben. Und dann im Fit for 55-Paket in den Zielen bis 2030 hat die Kommission gesagt, das steht auch im European Climate Law drin, es ist ein Domestic Target, es muss zu Hause erreicht werden. Und in der Climate Law steht auch drin, das 2050-Ziel ist ein Domestic Target, auch das muss zu Hause erreicht werden.
Zu Hause heißt in der EU, also genau. Alles muss in der EU auch erbracht werden. Mhm.
Leider steht das nicht für 2040 im Gesetz und die Kommission hat jetzt einen Gesetzesvorschlag für das 2040-Ziel veröffentlicht, der wird gerade diskutiert, wie ich schon erzählt habe, im Rat und im Europaparlament. Und in dem steht drin, dass bis zu 3% der 1990-Emissionen aus internationalen Zertifikaten zugekauft werden können. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn wir ein Gesamtziel von 90% Minderung haben oder 10% Restemissionen, dann sind 3% halt doch schon ein Drittel der Restemissionsmenge, die dann auf einmal dazukommt. Und die sollen qualitativ hochwertig sein. Da gibt es arge Zweifel, was das überhaupt ist und ob man das sicherstellen kann. Die gute Nachricht ist, die Kommission hat gesagt und die Mitgliedsländer jetzt auch, soweit ich das überblicken kann, in den Vorschlägen, die sie gerade diskutieren, dass diese Mengen nicht direkt im Emissionshandel landen. Das heißt, wir haben nicht wieder so eine völlige Überflutung des Emissionshandels. Trotzdem sollen mit diesem Artikel 6 fürchte ich die Ambitionen in der EU reduziert werden, um sich mit Zukäufen aus dem Nicht-EU-Ausland das zu kompensieren, wo es so oft fragwürdig ist, ob das überhaupt einen Klimanutzen hat.
Was schlägt denn die Kommission vor? Also wir haben jetzt diese drei Themen gehabt, scheinen so die wichtigsten Themen zu sein. Oder würdest du sagen, gibt es noch einen Aspekt, der wichtig ist?
Eine zentrale Frage. In der Vergangenheit wurde ja über freie Zuteilung Industrieschutz betrieben, Industriepolitik, also Industriesektoren, wo wir gedacht haben, die sind gefährdet, dass sie abwandern, die haben freie Zuteilung gekriegt. Das wird immer schwieriger, je weniger freie Zertifikate es überhaupt noch gibt. Also mit einem sinkenden Cap kann man auch nicht mehr viel verschenken.
Was genau heißt freie Zuteilung?
die haben ihre Zertifikate oder einen Teil ihrer Emissionszertifikate umsonst bekommen. Und der Rest wird versteigert, da muss man halt an der Plattform oder bei der Bank vorbeilaufen und sagen, ich möchte eine Tonne kaufen, das kostet dann 80 Euro oder was. Und der Teil, der frei zugeteilt wird, wird halt Anlagenbetreibern einfach so zugeteilt. Und da gibt es einen relativ komplizierten Mechanismus, der ist Carbon Border Adjustment Mechanism. Da sind wir gerade dabei, den einzuführen. Und die Idee ist, dass wir nicht mehr manchen Sektoren freie Zuteilung geben, sondern Importeure von diesen Produkten aus dem Ausland müssen eine CO2-Steuer im Grunde genommen beim Import zahlen.
Also wenn es in Europa hergestellt worden wäre, die Kosten würden dann aufgeschlagen auf ein Produkt aus dem Ausland, wo es eben keinen Emissionshandel gibt. Ne? Das ist die Idee dahinter.
Das ist die Idee dahinter. In der Praxis ist es nicht so leicht. Ja. Und es sind nicht alle Produkte, die davon erfasst werden. Das heißt, wie es damit weitergeht, ist eine große Frage.
Ja. Und hat die EU denn darauf schon Antworten auf diese Fragen? Also wir haben jetzt über die Freizuteilung, über den CAP, über die International Carbon Credits, über die Negativemission. Gibt es da schon Ideen, wie man damit umgeht? Oder ist das jetzt Teil des Diskussionsprozesses, der jetzt ja erst gestartet ist?
Also die Folgenabschätzung läuft schon. Die wird gerade erstellt, ist aber noch nicht fertig, noch nicht veröffentlicht. Klassisch haben wir immer erst in diesen Prozessen in der EU das Ziel festgelegt. Und wenn wir das Ziel haben, wurde dann geguckt, wie wird das auf die verschiedenen Instrumente aufgeteilt, wie werden die Instrumente ausgestaltet. Das heißt, es gibt noch keine Vorschläge, die Niederungen, die Details, die dann auch sehr schwierig werden können, sollen erst diskutiert werden, wenn das 90%-Ziel vereinbart ist. Diskussionen gibt es natürlich ganz viele und Thinktanks und Diskussionspaper, die überlegen, wie könnte man damit umgehen.
Also gibt es noch eine Chance, dass wir da auf den richtigen Pfad kommen bei diesen ganzen Einzelthemen?
Das Wichtigste ist tatsächlich erstmal ein gutes Ziel für 2040 festzulegen, mit möglichst wenig Loopholes, auch die Menge von Artikel 6, also diese internationalen Credits wird noch diskutiert, ich hoffe, es wird nicht mehr. Und auf der Basis muss man dann tatsächlich die Reform für den Emissionshandel dann auch vorschlagen. Und es ist natürlich so, wenn die Gesamtmenge für die EU festgelegt ist, heißt, alles, was wir nicht im Emissionshandel machen, muss dann mehr in den anderen Sektoren, insbesondere Landwirtschaft, passieren. Also es gibt da schon auch eine klare Abwägung zwischen den Sektoren, wer kann denn noch wie viel beitragen bis 2040.
Da liegt dann ja offenbar noch einiges vor uns, viele Herausforderungen. Aber wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, was ist denn, wenn die Sektoren irgendwann emissionsfrei sind?
Also wenn sie wirklich emissionsfrei wären, dann sind sie natürlich aus dem Emissionshandel draußen, müssen keine Zertifikate mehr kaufen, weil sie ja keine Emissionen haben. Was wir so mit Endgame bezeichnen, ist so die Phase, wo die Emissionsmenge gegen Null geht, aber wir trotzdem noch Restemissionen haben. Und da kommen halt die verschiedenen Ideen, zum Beispiel mit den Negativemissionen soll man dann die Restemissionen kompensieren können. Und bisher war das Emissionshandel in der Phase, wo wir genug Liquidität im Markt hatten. Also es gab immer genug Zertifikate zu kaufen, die Emissionen waren immer unter dem Cap, es gab nie einen echten Mangel im Sinne von, es war schwierig, ein Zertifikat zu bekommen. Und wenn wir aber jetzt so 15, 20 Jahre in die Zukunft denken, dann wird sich das halt irgendwann ändern, weil die Restmenge so sehr runtergegangen ist oder der Cap sogar sich gegen Null geht, dass dann die Frage ist, was soll überhaupt noch gehandelt werden? Wie soll dann noch ein Emissionshandel funktionieren, wenn es kaum noch Emissionen gibt und kaum noch Zertifikate? Und ist das dann noch das richtige Instrument? Das wird diskutiert. Und wie kann man noch so eine gewisse Restliquidität und Angebot im Markt sicherstellen, in dieser Phase, wo wir eigentlich schon gegen Null gegangen sind.
Und was passiert eigentlich, also ich denke mal laut, wenn der Emissionshandel seine Ziele nicht erreicht? Na, du hast ja jetzt immer gesagt, ja, bislang wurde diese Obergrenze nie gerissen. Jetzt wird sie aber demnächst anspruchsvoller. Die Menge wird weniger. Also wenn der ETS seine Ziele nicht erreicht, wird das Klimaziel der EU dann auch nicht erreicht?
Also theoretisch geht das gar nicht, dass das ETS-Ziel nicht erreicht wird. Also ein Anlagenbetreiber muss halt am Ende des Jahres einen Emissionsbericht erstellen. Da steht drin, ich hatte so und so viele Tonnen CO2-Emissionen. Und dann muss er für diese Menge Zertifikate kaufen und abgeben. Tut der Betreiber, die Betreiberin das nicht, dann gibt es ein Strafverfahren und dann muss die Person 100 Euro pro Tonne Strafe zahlen und zusätzlich noch ein Zertifikat abgeben. Also man kann sich gar nicht rauskaufen. Und das geht dann, wenn er sich weigert, und so bis hin zu Gefängnis. Also ich als Verantwortlicher in so einem Konzern würde sicherstellen, dass ich mit dem ETS regelkonform bleibe. Die Frage ist eher, was passiert, wenn die Preise sehr hoch steigen auf politischer Ebene. Der Druck wird dann sehr hoch sein. Und das könnte dann zur Folge haben, dass nachgesteuert wird. Das Problem ist aber natürlich, wenn das Gesamtziel fest bleibt und die Beiträge der anderen Sektoren fest bleiben, dann kann man nicht einfach einem Sektor mehr Emissionsmengen geben, zum Beispiel im Emissionshandel, weil dann das Gesamtziel gerissen wird. Das ist eine Debatte, die haben wir hoffentlich nie, aber wenn sie kommt, muss man sehr genau darauf achten, dass das Verhältnis insgesamt noch stimmt und es nicht nur zu einer Zielaufweichung kommt.
Wenn wir jetzt mal auf die einzelnen Staaten gucken, in welcher Verantwortung stehen die genau bei der Umsetzung?
Die Emissionshandelsrichtlinie muss in nationales Recht umgesetzt werden. In Deutschland ist das Emissionshandelsgesetz. Das ist so erstmal deren direkte Verantwortung. Sie müssen den Emissionshandel administrieren natürlich. Aber die Frage ist natürlich auch, was tun Sie zusätzlich, um sicherzustellen, dass die Emissionen runtergehen? Und da hatten wir ja schon diskutiert, es braucht auch begleitende Maßnahmen. Der Emissionshandel alleine ist wahrscheinlich nicht ein ausreichend starkes Instrument. Und da haben die nationalen Regierungen natürlich eine sehr wichtige Rolle. Das haben wir beim erneuerbaren Ausbau gesehen und wir werden es noch viel mehr sehen beim Emissionshandel 2, wenn es darum geht, wie können denn die Emissionen im Gebäude- und Verkehrssektor runtergehen.
Jetzt hast du Emissionshandel 2, den ETS 2, nochmal angesprochen. Da wollen wir natürlich genau wissen, was heißt das? Also welche Sektoren kommen dazu und vielleicht auch, warum kommen die jetzt erst dazu oder warum kommen die jetzt dazu?
Also es wird ein neues Emissionshandelsstandbein entwickelt, nämlich der ETS 2, der umfasst fast allen fossilen Energieverbrauch außerhalb des ETS 1. Also insbesondere Gebäudewärme, Straßenverkehr und kleine Energie- und Industrieanlagen. Im ETS 1 gibt es so Abschneidegrenzen. Eine Industrieanlage muss eine Mindestgröße haben. Hat sie die nicht, ist sie nicht im ETS 1, aber dann kommt sie jetzt in ETS 2. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Dieselloks, aber die sind eh auf dem aussterbenden Pfad und werden früher oder später alle elektrifiziert. Die größte Ausnahme ist der Energieverbrauch in der Landwirtschaft. Also Traktoren, Mähdrescher und Ähnliches. Der kommt jetzt, weil sich gezeigt hat, dass die Emissionen in diesen Sektoren bisher kaum gesunken sind, im Verkehrssektor gar nicht seit 2005 im Grunde genommen oder erst in den letzten Jahren ein bisschen, im Gebäudesektor ein bisschen besser, aber insgesamt sind wir EU-weit, aber auch in Deutschland in diesen beiden Sektoren nicht auf dem Pfad Richtung Klimaneutralität und auch nicht auf dem Pfad zur Zielerreichung der 2030-Ziele. Und deshalb hat die Kommission vorgeschlagen, unter anderem mit starker Unterstützung aus Deutschland, dass wir einen zweiten Emissionshandel einführen, um die Erfolgsstory des ETS 1 auf andere Sektoren zu erweitern.
Ab wann soll das gelten?
2027 geht's los.
Und funktioniert es genauso mit der Menge der Zertifikate und freie Zuteilung und Versteigerung oder läuft es hier anders?
Ähnlich. Also es gibt wieder eine Gesamtobergrenze, eine Menge, ein Cap. Die Zertifikate werden alle versteigert. Es gibt keine Zuteilung freier. Und ein großer Unterschied ist, im ETS 1 ist ja der Anlagenbetreiber verpflichtet. Es wäre aber völlig unpraktisch, wenn jetzt jeder Privathaushalt fürs Auto einen Emissionsbericht erstellen müsste und für die Heizung im Keller. Deshalb ist im ETS 2 der Inverkehrbringer, also der Verkäufer des Brennstoffs, die Tankstelle oder der Tankstellenbetreiber oder bis hin zum Baumarkt, wenn der Kohle für den Kohleofen verkauft. Das sind die, die zu jedem verkauften Menge an Öl, Gas oder anderen Brennstoffen ein Zertifikat dann abgeben müssen.
Du jetzt als Experte auf dem Gebiet, wenn du so Schlagzeilen liest wie ETS 2, Heizen und Autofahren wird teurer, was sagst du dazu?
Das ist die Idee des Emissionshandels tatsächlich. Ja, also beziehungsweise nein, es soll nicht direkt Heizen teurer werden oder Autofahren, sondern der Verbrauch von fossilen Energien soll teurer werden. Habe ich zu Hause eine Gasheizung, dann wird es teurer, das stimmt. Und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, der Anreiz ist für den Konsumenten, sich zu überlegen, was wird meine nächste Heizung, was wird mein nächstes Auto? Kann ich sparen, also auch mal eine Strecke nicht mit dem Auto zurücklegen oder einen Raum vielleicht nicht heizen oder weniger heizen. Gleichzeitig muss man, glaube ich, jetzt nicht in Panik verfallen, dass sie kurzfristig die Rechnungen unbezahlbar werden. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also aktuell sind die Emissionen in den letzten Jahren so gesunken, dass das halbwegs passt und wir 2027 vermutlich einen relativ sanften Start in den ETS 2 haben werden. Aber ganz wichtig, damit das insgesamt ein Erfolg werden kann, sind hier die begleitenden Maßnahmen. Weil einfach die Austausch einer Heizung ist relativ teuer. Das macht man nicht wegen dem CO2-Preis alleine. Da braucht man für Althäuser, Geräte zum Beispiel Fördermaßnahmen, Förderprogramme, Subventionen, aber natürlich auch Standards und Regulierungen. Also wer heute noch eine Gasheizung einbaut oder die Politik, die erlaubt, dass heute noch Gasheizung einbaut, das ist eigentlich eine Ansage, dass man damit die nächsten 15 Jahre Geld verbrennt. Und da gibt es leider viel Fehlinformation. Und die Rolle der Politik wäre hier eigentlich für Klarheit zu sorgen, sowohl in der Kommunikation, aber auch in den gesetzlichen Regelungen zum Thema Heizen und Verkehr.
Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, wir haben ja schon so eine Art Emissionshandel für diese Sektoren in Deutschland seit 2021. Wie spielt das zusammen? Also wird er dann abgelöst? Gibt es nur noch den EU-weiten ETS2? Kannst du noch mal was dazu sagen?
Genau, das ist der Plan. Also der nationale Emissionshandel soll dann Ende 2026 auslaufen und ab 1.1.2027 kommt der EU-weite Handel. Leider hat Deutschland sich bisher nicht dazu entschieden, die zusätzlichen Sektoren, die aktuell im nationalen Emissionshandel sind, auch in den EU-Emissionshandel zu überführen. Also Länder haben das Recht, weitere Sektoren in den ETS 2 aufzunehmen. Und aktuell ist in Deutschland aller fossiler Energieverbrauch außerhalb des ETS 1 im nationalen Emissionshandel, also auch die Dieselloks und auch die Landwirtschaft. Es sind nicht so furchtbar viele Emissionen, aber die neue Koalition hat halt beschlossen, dass man diese Sektoren aus der Bepreisung wieder rauslässt, was natürlich ein völlig falsches Signal ist.
Wenn wir jetzt ja unseren eigenen nationalen CO2-Preis haben und dann kommt der ETS 2, dann sind wir vielleicht schon auf etwas höhere Preise ja auch vorbereitet oder der Sprung ist dann nicht so hoch. Aber wenn man jetzt mal auf die EU guckt, da gibt es bestimmt Länder, die haben eben keinen eigenen nationalen CO2-Preis. Und dann kommt auf einmal dieser ETS 2. Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert dort in diesen Ländern mit der Bepreisung?
Das ist wirklich eine spannende Frage. Also die allermeisten Länder haben keinen CO2-Preis. Und viele Länder, gerade in Osteuropa, haben auch die Mindestenergiesteuer nur. Das heißt, ein Liter Benzin in Bulgarien, dem ärmsten EU-Land, wenn man so pro Kopf sich anguckt, ist natürlich deutlich billiger als hier. Währenddessen der zusätzliche Preissteigerung durch den Emissionshandel EU-weit gleich ist, also 30 Cent in Deutschland, haben relativ gesehen viel weniger Auswirkungen als 30% in Bulgarien. Außerdem haben die Menschen in Bulgarien natürlich auch viel geringere Kaufkraft. Also da ist schon eine gewisse Schieflage im ETS 2. Klimasozialfonds soll das ausgleichen. Das ist ein Instrument, wo ein Teil der Auktionseinnahmen aus der Versteigerung der Zertifikate, auch im ETS 2 wird viel Geld verdient erstmal von den Regierungen, genau dafür verwendet werden soll, armen Ländern und den am meisten betroffenen Haushalten dabei zu helfen, aus der CO2-Bepreisung sich rausziehen zu können, indem man ihnen dabei hilft, Wärmedämmung, Heizung austauschen, öffentlicher Nahverkehr, Elektromobilität, ihnen dabei hilft, ihre Emissionen so zu reduzieren, dass sie damit nicht übermäßig belastet werden.
Und würdest du sagen, der ETS 2 hat eine ganz wichtige Bedeutung, damit die EU ihre Klimaziele erreicht? Oder wie würdest du es so insgesamt einordnen in diesem 2040-Zielpaket, worum es jetzt auch gerade geht?
Die Erfahrung war halt, bisher ohne den ETS 2 hat es nicht gut genug funktioniert. Deshalb probieren wir es jetzt mit dem ETS 2. Aber ganz klar ist, der ETS 2 alleine wird es nicht bringen. Also irgendwie alle Studien von uns, aber auch von anderen Institutionen zeigen, wenn man nur über den CO2-Preis den Gebäude- und Verkehrssektor dekarbonisieren will, dann reden wir von mehreren 100 Euro pro Tonne, also 1-2 Euro pro Liter Benzin zusätzlich. Das ist natürlich politisch nicht durchsetzbar, das ist nicht gewollt, das hätte auch soziale Folgen. Also zu sagen, der CO2-Preis alleine soll das richten, ist ein bisschen naiv, würde ich mal sagen. Und der kann nur funktionieren in Zusammenarbeit mit anderen Maßnahmen. Wir reden von 500 Millionen Individuen in der EU, die alle einzeln betroffen sind. Das sind, glaube ich, 200 Millionen Haushalte, irgendwas in der Größenordnung. Und jeder dieser Haushalte muss ja dann Entscheidungen treffen zur Heizung, zur Mobilität. Oft bin ich Mieter, ich habe gar keinen Einfluss auf die Heizung meiner Wohnung. Ich kann ja auch nicht einfach in Berlin mir eine andere Wohnung suchen, die besser gedämmt ist, weil es ja keine Wohnungen gibt. Also wenn die Politik nicht die richtigen Rahmenbedingungen setzt, dann fährt uns der CO2, der ETS 2 gegen die Wand.
Aber man kann sagen, wenn man in die Glaskugel guckt, der ETS 2, der kommt schon.
Ja, der ist gesetzt, der fängt in 2 Jahren an, in 1,5. Und dann, also im Worst Case, wenn die Preise durch die Decke gehen, ist dann die Gefahr, dass politisch reagiert wird, natürlich sehr hoch.
Was steht denn jetzt auf der Agenda so als nächste konkrete Schritte? Also sowohl zum ETS als auch zum ETS 2. Was passiert jetzt im nächsten Jahr?
Also der allererste Schritt ist das 2040-Ziel. Das wird hier gerade schon verhandelt. Wenn das dann einmal festgelegt ist, dann kommen ich vermute, nächsten Sommer irgendwann die ersten Gesetzesvorschläge. Und das wird dann wieder ein richtig großes Politikpaket. Also mit Fit for 55 war mehrere tausend Seiten lang mit Gesetzestexten plus Folgenabschätzung und Begründung. Und einen ähnlichen Aufschlag erwarte ich jetzt auch für das 2040-Ziel dann, wenn einmal das Ziel festgelegt ist und dann so die größten Themenaufteilungen diskutiert wurden, dann kommt halt auch so ein großes Gesetzespaket, was dann sehr tief in den einzelnen Themen verhandelt und diskutiert werden muss.
Und wann ist es fertig?
Bei Fit for 55 war es so ungefähr 3 Jahre zwischen Anfang der Diskussion und mehr oder weniger Ende der Verhandlungen gedauert. Also irgendwann 2028, 2029 sind wir dann hoffentlich damit fertig, was auch ganz gut passt. Ich hatte ja schon gesagt, gerade im ETS, die ersten Jahre nach 2030 sind auch noch nicht so kritisch. Wir sind da nicht unter so einem Wahnsinnszeitdruck, dass da schon sofort alles geändert werden muss.
In diesen Verhandlungen, die dann jetzt ja anstehen, was darf da auf keinen Fall aufgegeben werden? Gibt es da Punkte, wo du sagst, das ist entscheidend, damit die Emissionen langfristig sinken?
Das 2050-Ziel Klimaneutralität bleibt ja stehen. Das hat auch noch niemand vorgeschlagen anzufassen, soweit ich das sehe. Das heißt, es ist wichtig, dass diese 2040-Zielhöhe darauf angepasst ist. Und je mehr internationale Zertifikate wir dazu kaufen, umso mehr muss natürlich danach noch gemindert werden, weil wir, wie gesagt, 2050 keine mehr zukaufen können. Ja, das heißt, ganz wichtig, dass die Minderung innerhalb der EU bis 2040 ausreichend hoch ist, damit wir den Weg von 40 bis 50 auch noch schaffen.
Dann haben wir ganz am Schluss natürlich immer noch unsere Kanzlerfrage. Also wenn du nochmal den Gesamtbogen machst, was würdest du als Bundeskanzler sofort tun, um den Emissionshandel und das neue Klimapaket für 2040 zum Erfolg zu führen?
Am meisten treibt mich gerade tatsächlich der ETS2 rum. Deutschland ist für ungefähr ein Viertel der Gesamtemissionen in der EU verantwortlich. Das heißt, wie sich hier die Emissionen entwickeln, wird den EU-weiten CO2-Preis massiv beeinflussen. Man kann es auch ein bisschen anders darstellen. Ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen würde mehr Emissionen vermeiden, als die 5 kleinsten Länder zusammen überhaupt haben. Einfach um mal so diese Größenverhältnisse zu zeigen. Das heißt, es ist ganz essentiell, dass wir hier kurzfristig Maßnahmen ergreifen, um die Emissionen im ETS2 zu reduzieren, damit EU-weit der Preis auf einem Niveau bleibt, der sozial verträglich ist. Und andersrum gesagt, wenn uns der ETS2 gegen die Wand fährt, weil die Emissionen zu hoch sind, dann diskreditiert das die Klimapolitik quer über alle Bereiche hinweg. Das wird es viel schwieriger machen, ambitionierte Maßnahmen zu ergreifen. Insofern, als Kanzler, Emissionen im Gebäude- und Verkehrssektor reduzieren.
Vielen Dank, lieber Jakob Greichen, Experte beim Öko-Institut. Du hast mit uns über den Emissionshandel gesprochen und uns auf den aktuellen Stand gebracht. Wichtiges Thema und vielen Dank, dass du Zeit hattest.
Ja, danke dir.
Sehr gerne.
Ja, das waren auf jeden Fall ganz viele spannende Einblicke. Ich glaube, wir haben viel gelernt. Der Emissionshandel ist seit fast 20 Jahren das zentrale Klimaschutzinstrument. Der ETS2 wird ganz wichtig. Die Emissionen sind schon gesunken, aber das System ist ziemlich komplex, wird mit dem ETS2 auch noch komplexer und muss auch natürlich immer nachgeschärft werden, damit es seine Wirkung entfalten kann. Und genau deswegen sind ja jetzt auch die Reformen so entscheidend im 2040-Paket.
Genau, ab 2027 hast du gesagt, kommt er, der ETS2. Und zum ersten Mal sind dann dabei Gebäude und Verkehrsbereiche, die bisher noch nicht erfasst waren. Da sind wir gespannt, ob das einen großen Unterschied macht und was dann ja dabei rauskommt. Vielen lieben Dank also nochmal an dieses spannende Gespräch mit dir, Jakob. Und wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge.
Ja, beim nächsten Mal sprechen wir über Sport. Viele verbinden wahrscheinlich gar nicht direkt Sport mit dem Öko-Institut, aber tatsächlich haben wir viele spannende Projekte gemacht, in denen es um Nachhaltigkeit von Sportevents, aber auch von Kulturveranstaltungen geht. Und auch da gibt es einiges zu tun und wir haben auch wieder ganz viele praktische Tipps, was die Veranstalter da tun können, um Emissionen zu sparen und um das Klima zu schützen. Ja, und das schauen wir alles uns in der nächsten Folge gemeinsam an.
Ja, wie ihr merkt, es gibt ganz viele Themen rund um die Transformation und deswegen geht es auch querbeet hier bei uns beim Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Abonniert uns gerne, bewertet uns und wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt uns auch sehr gerne an podcast@öko.de. Vielleicht gibt es ein Thema, von dem ihr sagt, das muss unbedingt besprochen werden. Dann freuen wir uns über Vorschläge. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.
Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.